Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kita-Kinder, die kaum Deutsch sprechen, die wurden bisher gezielt gefördert, bezahlt vom Bundesfamilienministerium. Dieses Geld, diese Förderung, soll es nächstes Jahr aber nicht mehr geben, weswegen Eltern, Gewerkschaften und die Bundesländer Sturm laufen gegen das Ende dieser sogenannten Sprachkitas. Dazu gleich ein Interview. Außerdem, wie kann man digitale Medien, wie kann man Lernplattformen, Apps oder Recherchemöglichkeiten im Netz sinnvoll fürs Lernen nutzen? Wir schauen auf ein heute veröffentlichtes Gutachten der Kultusministerkonferenz zur Digitalisierung in der Bildung. Das gleich in Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Leonard Ameln. Noch vor 20 Jahren war es die absolute Ausnahme, dass Schülern mal ein Lehrfilm gezeigt wurde. Internetrecherche war vielen noch unbekannt und Informatikunterricht eher die Ausnahme. Schon lange vor der Corona-Pandemie, aber mit ihr umso dringender, stand dann die Frage im Raum, welchen Stellenwert können und sollen digitale Medien beim Lernen haben? Wie sinnvoll ist es, Schüler mit Tablets auszustatten oder beispielsweise ausfallende Stunden durch selbstständiges Lernen auf Lernplattformen zu kompensieren? Heute früh hat dazu die Ständige Wissenschaftliche Kommission SWK der Kultusministerkonferenz ein Gutachten vorgestellt zur Digitalisierung im Bildungssystem und Jürgen König hat es für uns analysiert.
Einen großen Handlungsbedarf sieht die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz SWK bei der Anpassung von Bildungsinhalten, bei der Entwicklung forschungsbasierter Lernmaterialien, bei der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonal und pädagogischen Fachkräften. Trotz aller Fortschritte seien enorme Kraftanstrengungen nötig, Bildungsziele und Inhalte müssten neu formuliert, Rahmenpläne entsprechend umgearbeitet werden, um den Erwerb digitaler Kompetenzen gezielt einzuarbeiten. Die Empfehlungen sind wahrlich umfassend, reichen von der Kita über die Berufsbildung bis zur Hochschule. Für den frühkindlichen Bereich empfiehlt die SWK, digitale Bildung verpflichtend in die Bildungspläne aller Länder aufzunehmen und dann ab der Grundschule Informatik als Schulfach einzuführen. Ulrike Kress vom Leibniz-Institut für Wissensmedien und Mitglied der SWK.
Wir sehen einen großen Handlungsbedarf im Bereich Informatik. Das Gutachten empfiehlt Informatik als verbindliches Schulfach. In der Grundschule als Modul im Sachkundeunterricht ab der 3. Klasse. Und dann als eigenes verbindliches Fach in der Sekundarstufe 1 mit 4 bis 6 Stunden. Und in der Sekundarstufe 2 als ein Fach des anderen Naturwissenschaften quasi gleichgestellt ist, auch im Abitur und dort einbringbar ist und entsprechend auch als Profil- oder Neigungsfach wählbar ist, verbindlich in allen Ländern.
In der beruflichen Bildung sollen angehende Fachkräfte in allen Berufen stärker dafür ausgebildet werden, technologische Entwicklungen zu durchschauen und entsprechend zu handeln. Die Digitalisierung der Hochschulen sei vergleichsweise schon gut vorangekommen, heißt es, doch auch hier gäbe es noch viel zu tun. Das Umfassende dieser Empfehlungen zur digitalen Bildung hob der Hamburger Schulsenator Thies Rabe, SPD, ausdrücklich hervor.
Ich finde es sehr mutig und wichtig, dass hier das Thema Digitalisierung, Lernen mit der Digitalisierung nicht auf die Oberstufe der Schulen und die Hochschulen beschränkt wird, sondern dass von Anfang an die Bildungskette in den Blick genommen wird, also auch sehr junge und kleine Kinder. Das wird immer wieder öffentlich strittig diskutiert, ob denn schon in der Grundschule oder gar in der Kindertagesstätte Kinder mit diesem Thema in Berührung kommen sollen. Hier ist es, finde ich, ein mutiges Statement, wenn die SWK sagt, ja, unbedingt, darum müssen wir uns kümmern.
Die Voraussetzung für diese generelle Neuausrichtung der digitalen Bildung, so die Gutachter, sei neben einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur und einem klaren rechtlichen Rahmen insbesondere die Entwicklung neuer Lehrmaterialien. Die einzelnen Schulen könnten das nicht leisten, heißt es. Vorgeschlagen werden 2 jeweils länderübergreifende Digitalzentren zur Bildung im MINT- und im Sprachbereich, gemeinsam betrieben von Einrichtungen der Bildungsforschung und der Schulpraxis, von Softwareunternehmen und Schulbuchverlagen. Karin Prien, CDU, Kultusministerin Schleswig-Holsteins und Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
Entscheidend ist doch, dass wir jetzt wirklich strategisch auf allen Ebenen dieses Thema jetzt vorantreiben und nicht nur uns fokussieren auf die Hardware-Ausstattung, sondern dass wir wirklich die Verklammerung mit den pädagogischen Fragen und auch vor allem mit der Ausbildungsfrage, die Professionalisierung der Lehrkräfte ist wahrscheinlich das zentrale Feld, das wir jetzt strategisch voranbringen müssen. Dafür haben wir jetzt eine gute Grundlage.
Auf dieser Grundlage soll nun ein langfristiger gemeinsamer Entwicklungsplan geschrieben, sollen Etappenziele festgelegt werden. Jahre werde dies dauern, hieß es schon heute, für die Umsetzung der Empfehlungen brauche man einen längeren Atem.
Für Kinder und Jugendliche wird sich also in Sachen Digitalisierung im Bildungssystem so schnell nichts Grundlegendes ändern. Dennoch stößt das heute veröffentlichte Gutachten der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz auf eine erste überwiegend positive Resonanz. Etwa beim Nationalen MINT-Forum, das die digitale Bildung in den Fächern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Blick hat. Eckhard Winter, Sprecher des Nationalen MINT-Forums, äußerte sich kurz vor unserer Sendung so.
Die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz begrüßen wir grundsätzlich sehr. Sie haben eine große Breite tatsächlich, erstrecken sich entlang der gesamten Bildungskette von der Kita bis zur Hochschullehre und machen ganz wichtige zentrale Punkte, insbesondere auch was das Fach Informatik angeht, dass das tatsächlich auch schon in den frühen Phasen eingeführt werden soll, bis hin zu Forderungen, die bisher sehr schwierig umzusetzen waren. Also beispielsweise, dass man den Lehrkräftemangel in diesem Fach durch Einfachlehrer bekämpft, was bisher einfach überhaupt gar nicht möglich war. Zentral sind auch die Fortbildungszentren für digitale Bildung, wobei wir kritisch anmerken, dass das BMBF bereits solche ähnlichen Zentren ausgeschrieben hat in Form von sogenannten Kompetenzzentren. Das heißt, es ist jetzt schon Geld in der Landschaft, aber das Konzept, was die SWK vorschlägt, ist da deutlich weitergehend. Und die Frage ist eben einfach, ob der Bund dann für diese neue Idee, für dieses neue Konzept, was jetzt vorgeschlagen wird, frisches Geld in die Hand nimmt und die Länder mitfinanzieren, was sie in der letzten Legislaturperiode jedenfalls nicht getan haben.
Da ist also noch Zündstoff drin im Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Wir haben dazu das Bundesbildungsministerium angefragt, denn auch hier scheint ein Schulterschluss zwischen Bund und Ländern einmal mehr nötig. Mehr dazu im Deutschlandfunk Bildungsmagazin Campus und Karriere. Je früher Kinder Sprache lernen, desto souveräner gehen sie später damit um. Kita-Kinder, die Schwierigkeiten haben mit Deutsch, die haben es später schwer mitzuhalten in der Schule oder im Berufsleben. Sprache ist der Schlüssel zur Welt, sagt auch das Bundesfamilienministerium, das die sogenannten Sprachkitas ins Leben gerufen hat. Das sind Kitas, in denen sich Fachkräfte speziell um die sprachliche Erziehung kümmern. Fast 500.000 Kinder wurden mit diesem speziellen Förderprogramm erreicht. Kinder, die schlecht Deutsch sprechen, zum Beispiel, weil sie geflüchtet sind aus Syrien oder aus der Ukraine. Diese Förderung soll jetzt Ende des Jahres auslaufen und das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst bei Eltern, bei Kitas, Gewerkschaften, ja und auch bei den Bundesländern, die eigentlich originär für die Finanzierung der Kitas zuständig sind. Mitte nächsten Jahres sollen die Länder dann Geld bekommen vom Bund, mit dem sie unter anderem auch wieder Sprachförderung finanzieren können, weiterfinanzieren können. Aber von Januar bis Juli klafft jetzt erst einmal eine Finanzierungslücke. Ein halbes Jahr, in dem Kinder sprachlich nicht gefördert werden können. Ein halbes Jahr, in dem wohl auch die eine oder andere Fachkraft abwandern wird. Darüber möchte ich jetzt mit Ekin Deligöz sprechen. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin für die Grünen im Bundesfamilienministerium. Schönen guten Tag.
Hallo aus Berlin.
Man könne die förderbedürftigen Kinder jetzt nicht allein lassen für ein halbes Jahr. Das sagen Experten, Kitas und Fachpolitiker, auch aus der Ampel. Deshalb müsse für diese Zeit jetzt dringend eine Übergangslösung her. Wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?
Also zunächst einmal, sprachliche Bildung ist wichtig. Ich bin übrigens der beste Beweis dafür. Ich habe erst im Alter von 8 angefangen, Deutsch zu lernen. Und das hat für mich meine Chancen zur Integration und zur Bildung in diesem Land eröffnet. Und das wollen wir natürlich allen Kindern zugutekommen lassen. Der Bund kann aber in diesem Bereich nur Projekte fördern, weil die Zuständigkeit liegt bei den Ländern und den Kommunen. Es ist an der Zeit, in eine Regelfinanzierung überzugehen.
Okay, jetzt gibt es diesen Übergangsprozess, aber ein halbes Jahr haben wir diese Lücke. Wie kann man das stopfen?
Also genau genommen ist die Lücke insofern ja eigentlich nicht da, als dass die Länder bereits seit der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes wussten, dass dieses Modell ausläuft. Also die hätten jetzt ein ganzes Jahr das schon vorbereiten können, wenn nicht gar länger. Haben sie nicht. Und deshalb ist die Überraschung jetzt groß. Wir werden neue Mittel ausschütten. Unter dem Bereich der Förderung von Kindertagesbetreuung werden in den nächsten 2 Jahren 4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Und dieses Geld wird fließen.
Aber erst
die Frage ist, ja, nein, das stimmt nicht ganz. Also freigegeben sind die Mittel ja schon ab Jahresbeginn. Das heißt, sie kriegen 2 Milliarden für das Jahr. Also eventuell müssen sie selber in die Vorfinanzierung, das Geld kriegen sie. Ob sie das ab Januar ausgeben oder ab Juli, 2 Milliarden sind 2 Milliarden, die bleiben. Die Frage ist die der Machbarkeit. Und dazu gibt es mehrere Wege. Ein Weg könnte zum Beispiel sein, dass wir die Organisations-, die Overhead-Strukturen weiterhin von der Bundesebene aus übernehmen, dass aber die Ausführung dessen dann verlagert wird auf die Landesebene. Die zweite Möglichkeit könnte sein, dass wir für ein halbes Jahr weiterfinanzieren. Das würde den Bund und über 100 Millionen zusätzlich kosten. Eine dritte Möglichkeit müsste noch in Verhandlungen austariert werden. Also Wege, wie wir die Länder dahingehend unterstützen können, das Geld auch sinnvoll für Sprachförderung auszugeben, die gibt es. Es muss aber auch den politischen Willen geben, erstens zur Verstetigung von Seiten der Länder diese Verantwortung zu übernehmen und zweitens sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Mehr als Projekte kann der Bund derzeit auch nicht machen, es sei denn, wir schaffen gemeinsam ein Gesetz, womit auch die Zuständigkeiten anders liegen würden.
Jetzt sagen Experten, Kitas und Vertreter der Länder auch, dieses Programm hätte sich gerade deswegen bewährt, weil es bundeseinheitliche Standards gesetzt hätte, Strukturen und Prozesse sich bewährt hätten. Und dadurch, dass sie jetzt die Zuständigkeit auf die Länder verlagern, heißt das dann wiederum ein regionaler Flickenteppich bei der Sprachförderung. Halten Sie das für sinnvoll?
In dem Moment, wo wir uns gemeinsam auf Standards verständigen, können wir sie bundeseinheitlich umsetzen. Wir könnten zum Beispiel gemeinsam in einem Qualitätsgesetz diese Standards in Sozialgesetzbuch 8 niederschreiben. Dann würden sie für alle Länder als Mindeststandards gleichermaßen gelten. Dazu lade ich alle auch ein, daran zu arbeiten. Das sollte unser Ziel sein. Das steht auch im Koalitionsvertrag.
Sie haben vorhin den Ländern mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen. Was ist denn Ihr nachgebessertes Angebot, sodass die Länder auch wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren?
In unserem Vorschlag sind pro Jahr 2 Milliarden zusätzlich für Kitas drinnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist in der Beschlussnahme der Haushaltsgesetzgeber, sprich des Bundestages. Dort sind wir in Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, weitere Mittel zu aktivieren, sodass ein Übergang gestaltet werden kann. Zwischen dem, was derzeit erwünscht ist, nämlich weiterführen wie bisher, und dem, was möglich ist, was uns die Haushaltsgesetzgeber vorgeben, nämlich Beendigung des Programms, müssen wir einen Kompromiss finden. Das ist dann die Kunst der Verhandlung.
Sagt Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin für die Grünen im Bundesfamilienministerium. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wie kann Schule oder Universität moderner werden? Wie interessiert man die jungen Menschen für die Inhalte und wie vermittelt man den Stoff zeitgemäß? Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Bildung digitaler werden kann, um Schüler für die Lerninhalte zu begeistern. Auch die Lehrkonzepte, die müssten auf den Prüfstand, müssten innovativer werden. Das meint zumindest die Initiative Wir für Schule, die sich nach dem ersten Corona-Lockdown zusammengefunden hat, um die vielen Missstände an den Schulen und im Online-Unterricht bundesweit anzupacken. Es ist eine Bewegung von unten sozusagen, eine bunte Mischung aus Eltern, Lehrenden und Bildungsinteressierten. Und heute startet diese Initiative eine ganze sogenannte Zukunftswoche, die mit einer Auftaktveranstaltung namens Teachers on Stage in Berlin begann. Daniela Siebert war am Samstag für uns da und hat sich ganz konkrete Ideen für eine Schule der Zukunft zeigen lassen.
Die große Veränderung im Bildungsbereich funktioniert nur, wenn wir alle hier zusammen sind und uns zusammentun.
Annemieke Frank von der Initiative Wir für Schule. Das ist die Vision, die hinter der Veranstaltung steht. Und schon nach wenigen Präsentationen auf der Bühne ist klar, für eine Schule der Zukunft setzen die Beteiligten ganz auf Mut, Vertrauen, Rausgehen und Persönlichkeiten fördern. So stellte etwa der ehemalige Chemielehrer Markus Teilbrich das Projekt Herausforderung vor. Sein gemeinnütziges Potsdamer Unternehmen versucht, dieses besondere Lernerlebnis an möglichst vielen Schulen bundesweit zu etablieren. Über 70 haben dieses Jahr schon mitgemacht. In diesem Rahmen hatten sich beispielsweise die Teenager Ben, Timo, Anisha und Lea gemeinsam vorgenommen, Musikinstrumente zu erlernen. Selbst organisiert, nur 17 Tagen mit 150 Euro Budget. Schlusspunkt war ein Auftritt beim Schulfest. Markus Teilbrich.
Ganz nebenbei haben sich übrigens überwunden, völlig fremde Menschen um Hilfe zu bitten und festgestellt, wie nett doch Menschen und wie hilfsbereit die doch sind, wenn man nur höflich fragt. Sie haben sich ihr Geld eingeteilt, Konflikte gelöst, Fahrradschläuche geflickt, en masse. Haben sie das hinbekommen, was sie sich am Anfang vorgenommen haben? Nein, aber sie haben alle was dran gelernt.
Den Kindern und Jugendlichen mehr zutrauen, ihnen Freiräume schaffen, in denen sie sich selbst und ihre Möglichkeiten ausprobieren können. Darum ging es vielen bei Teachers on Stage. Dazu gehöre auch Mut bei den Eltern, den Lehrenden und den Schulleitungen, betonten sie. Rieke Strehl aus Offenbach hat Empathie als Erfolgsrezept entdeckt. Die Mathelehrerin stellte im Laufe des Online-Unterrichtes fest, dass ihre Elftklässler nach und nach die Motivation verloren. Nach vielen Einzelgesprächen fand Strehl die Lösung für einen gelingenden Online-Unterricht. Sie nennt sie digitalisierte Beziehungsarbeit.
Die auf den ersten Blick einfache Frage, wie geht es dir, hat mir hierfür Türen und Toren geöffnet. Diese Frage habe ich am Anfang jeder Unterrichtsstunde gestellt.
Und zwar allen in der Klasse einzeln. Rieke Strehl erzählte auch von ihren eigenen Erfahrungen und Nöten in der Pandemie.
Am Anfang waren meine Schülerinnen und Schüler noch sehr verhalten. Sie haben sich nicht getraut, über ihre Gefühle zu sprechen. Ich habe den Schülerinnen und Schülern die Angst genommen. Ich habe von mir erzählt, wie es mir geht, was der Lockdown mit mir macht. Meine Ehrlichkeit hat meine Schülerinnen und Schüler motiviert, sich zu öffnen.
Ein anderer zentraler Ansatz vieler Zukunftsideen ist Rausgehen. Raus aus den Schulgebäuden, außerschulische Lernorte nutzen, Wissen nicht nur in Fächer und Stundenpläne pressen. So berichtete der Schweizer Schulleiter Daniel Jesenek von seinem Dorfschulprojekt.
Seit 2 Jahren betreiben wir an der Schule Zeien das Unterrichtsgefäß Draußenschule. Und im Rahmen dieser Draußenschule lernt, spielt und arbeitet jedes Kind einen Vormittag pro Woche draußen in der freien Natur oder im Dorf.
Das hat am Ende das ganze Dorf involviert, bei der Rettung von seltenen Feuersalamandern. Denn die Kita-Kinder entdeckten auf der Landstraße deren plattgefahrene Kadaver, massenhaft. Die Mittelstufe der Schule recherchierte daraufhin akribisch alles, was sie über Feuersalamander herausfinden konnten. Durch die Initiative der Kinder lernte das ganze Dorf mit. Es kam sogar zu baulichen Veränderungen, die die Feuersalamander nun vorm Überfahrenwerden beschützen. Das Feuerwerk an Ideen und Impulsen, das Wir für Schule auf die Bühne brachte, fiel im Veranstaltungssaal direkt auf fruchtbaren Boden. Etwa bei Christine Niebler, Professorin für Elektrotechnik in Nürnberg.
Wie man Studierende mitnimmt, wie man Themen spannend aufbereiten kann oder wie wichtig es doch auch ist, kompetente, kreative Menschen zu entwickeln, in Anführungsstrichen.
Auch Ingrid Unruh, eine Grundschulreferendarin aus Bielefeld mit den Fächern Deutsch und Biologie, zeigte sich inspiriert.
Ja, dass man sich als Lehrkraft zurücknimmt und die Kontrolle abgibt. Dass man nicht so viel plant, sondern Raum für Kreativität und für neue Ideen lässt.
Auch die Idee raus aus der Schule, rein in die Natur, will sie im Bio-Unterricht umsetzen.
Musik. frische und ungewöhnliche Ideen wie von der eben gehörten Initiative Wir für Schule, die werden wohl erst nach und nach Eingang in die Lehrpläne finden, wenn überhaupt. Denn bekanntlich mahlen die Mühlen im Lehrbetrieb ja ziemlich langsam. Mangelnde Innovationsfreude, veraltete Lehrinhalte. Möglicherweise liegt dafür der Grund schon in der Ausbildung der Lehrkräfte. Das mutmaßen jedenfalls angehende Lehrkräfte in Bayern. Sie finden ihr Studium überakademisiert und teilweise völlig aus der Zeit gefallen, wie Sebastian Kirschner unter anderem von einer Lehramtsstudentin gehört hat, die deswegen sogar ihr Studium abgebrochen hat.
An den Unis meiner Meinung nach hat man den Gong noch nicht gehört. Was für einen eklatanten Lehrkräftemangel wir jetzt schon seit Jahren haben.
Miriam möchte nicht erkannt werden und heißt eigentlich anders. Sie hat resigniert. Nach 6 Semestern Grundschullehramt will sie nicht mehr.
Es ist überakademisiert und auch, finde ich, oft nicht sehr praxisorientiert.
Die Lehrerausbildung muss reformiert werden. Das sagen auch zahlreiche Verbände in Bayern. Lehrerausbildung zu starr, falsche Schwerpunkte, zu wissenschaftlich. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Bayern setzt seit Jahren auf 2 Phasen in der Lehrerausbildung. Erst das Studium und dann 24 Monate Referendariat. Dass die Ausbildung an der Universität veraltet sei, glaubt Uta Haug-Thum nicht. Häufig hingegen hätten die Studenten ein falsches Berufsbild, findet die Grundschulpädagogin der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Vorstellung, die Studierende von Schule haben, die basieren sehr häufig auf den Erfahrungen aus ihrer eigenen Schulzeit. Aber mir wäre es viel wichtiger, da würden Leute kommen, die sagen, ich will was verändern.
Praxisphasen gäbe es im Studium inzwischen genug. Das Problem für die Studenten sei eher die Qualität der Praktika. Das sagt auch Stefanie Batmacher, stellvertretende Leiterin der Mittelschule an der Simmernstraße in München.
Häufig sind die Praktika ja einmal wöchentlich. Und dann sehen sie eben nur den Unterricht selbst. Und das alles, was dahinter läuft, das kriegen sie ja eben nicht mit.
Die Folge? Ein Praxisschock, wenn die angehenden Lehrer im Referendariat dann selbst unterrichten müssen. Zum Teil hakt es bei der Lehrerausbildung also im Vorbereitungsdienst, glaubt Nathalie Jückstock-Kiesling, Leiterin des Ohm-Gymnasiums in Erlangen, einer Seminarschule für Referendare. Abstriche am Studium hält sie für falsch. Sie merkt aber, dass Referendaren das im Unterricht nötige Breitenwissen oft fehlt. Die Lehrbelastung sei im Vorbereitungsdienst vielfach zu hoch. Den angehenden Lehrern fehle die Zeit, ihre Arbeit zu reflektieren.
Was ich mir einfach wünschen würde, ist ein strukturierter, intensiver Austausch zwischen Personen, die Lehrer in der 2. Phase der Lehrerausbildung begleiten und universitärer Ausbildung, und zwar einen wirklich inhaltlichen Austausch.
Die zuständigen Ministerien indes sehen keinen Handlungsbedarf. Das Wissenschaftsministerium hat sich auf die Anfrage des BR bis Freitag, 9. September, nicht geäußert. Das Kultusministerium schreibt, Zitat, die hohe Qualität der bayerischen Lehrerausbildung wird immer wieder durch den Erfolg der bayerischen Schüler in den Leistungsvergleichsstudien bestätigt. Zitat Ende. Wenn die Wahrnehmungen so auseinandergehen, sind Gespräche über die Lehrerausbildung offenbar dringend nötig. Zwischen allen Akteuren, und zwar schnell. Für Miriam kommt das freilich zu spät. Sie wird das Lehramtsstudium abbrechen.
Offensichtlicher Dissens also bei der Frage, ob die Lehrerausbildung in Bayern modernisierungsbedürftig ist. Sebastian Kirschners Beitrag war das. Und das war's auch für heute mit Campus und Karriere. Hier folgt Corso Kunst und Pop mit Ina Plodroch. Ein Thema dann gleich, unsere Beziehung zu Pflanzen. Pflanzen als Ursprung unserer Kultur und Pflanzen als Kunstobjekt. Ich bin Leonard Ameln. Danke für Ihr Interesse und schönen Tag noch.